Wir wollen heute Morgen noch einmal aus dem 5. Mosebuch das 33. Kapitel aufschlagen. Da steht ein alter Mann, 120 Jahre alt, vor einem jüngeren Volk. Und dieses Volk steht vor einer ganz gewaltigen, großen Aufgabe. Sie sollen das verheißene Land einnehmen. Sie sollen es einnehmen. Sie stehen nun an der Grenze zu diesem Land und eine Aufgabe liegt vor ihnen, was sie nun die nächsten Jahrzehnte auch beschäftigen würde. Und diese Worte, die der Mose hier zu ihnen, zu dieser jungen, neuen Generation spricht und die wir ja auch im ganzen 5. Mosebuch verzeichnet haben, sind Worte, die für den Alltag, für das Leben gedacht sind. Versammelt um ihn herum sind alle Altersgruppen, alle Stände, alle mögliche Personen, die wir uns nur vorstellen können. Alles miteinander steht vor ihm. Und sie alle haben einen Wunsch nur. Sie wollen leben. Und sie wollen ein erfülltes Leben haben. Sie wollen ein gesegnetes Leben haben. So wie wir es auch wollen. Und von daher sind die Worte, die wir hier auch stehen haben im 5. Mosebuch, im 33. Kapitel, Worte für uns, die uns gelten. Es sind nicht nur historische Worte, die vor 3400 Jahren circa gesprochen worden sind, sondern es sind Gottes Worte für uns heute. Und von daher ist es immer sehr lohnenswert, selber für sich hinzuhören und zu sagen, so rede der Herr jetzt mit mir. Ich lese uns diese Worte vor von Vers 27 oder Vers 26, so muss ich sagen, bis Vers 29. Vers 26 bis Vers 29. Niemand ist gleich dem Gott Jeschuruns, der zu deiner Hilfe am Himmel einherfährt und auf den Wolken in seiner Majestät. Davon haben wir ja das letzte Mal gesprochen, wie der Herr so elegant und erhaben einherfährt, aber uns auch in diese Erhabenheit hineinbringen möchte. Er hat für uns Höhen, die wir besuchen dürfen, im Herrn Jesus Christus kennenlernen dürfen. Vers 27. Eine Zuflucht ist dir, der Gott der Urzeit. Luther übersetzt so schön, Zuflucht ist bei dem alten Gott. Und er meint es ehrfürchtig, nicht wie wir es heute vielleicht manchmal gewohnt sind zu hören von der jungen Generation gegenüber den Älteren, etwas manchmal respektlos, die Alten, Alter oder wie auch immer. Sondern es ist in einer Art und Weise vom Luther so übersetzt, um mit Ehrfurcht dem ewigen Gott auszudrücken. Zuflucht ist bei dem alten Gott. Und unter dir sind ewige Arme. Er hat den Feind vor dir hergejagt und zu dir gesagt, vertilge. Und so kann Israel sicher wohnen, abgesondert der Quell Jakobs, in einem Land voll Korn und Most, und sein Himmel träufelt Tau. Wohl dir, Israel, glücklich bist du, Israel, so könnten wir es auch sagen, gesegnet bist du, Israel. Wer ist dir gleich, du Volk, das durch den Herrn gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Deine Feinde werden dir Ergebung heucheln, du aber sollst über ihre Höhen hinwegschreiten. Ich möchte am Anfang noch mit uns still werden und bete. Herr Jesus, wir kommen zu dir als Menschen, die in dieser Welt leben. Und wir bringen ja auch alles mit in den Gottesdienst, was wir in dieser vergangenen Woche erfahren und erlebt haben. Wir bringen Frage und Sorge mit, wir bringen Rätsel mit, wo wir sagen, wir verstehen gar nicht, wie es gehen soll und wie es weitergehen soll. Herr, wir bringen Schmerzen mit, wo wir verletzt sind, wo wir krank sind, wo wir angefochten sind, wo unsere Seele auch Not hat. Wir sind froh, dass wir dir das alles bringen dürfen, dass wir hier hereinkommen können durch deinen Sohn, so wie wir sind. Ach Herr, du weißt, was wir für ein Gemächte sind und wie wenig wir noch in der Lage sind, dir die Ehre zu geben, die du auch verdient hast. Aber wir danken dir für deine große Liebe, durch die du uns einlädst, heute Morgen wieder auf dich zu hören. Und wir danken dir dafür, dass du als Hirte deiner Schafe, jedes einzelne deiner Schafe, unendlich liebst und für es sorgst und für es Weide bereitet hast. Und stille Wasser, ruhige Wasser. Weide uns, Herr. Weide uns durch dein Wort und durch deinen Geist. Hilf uns und begleite uns. Ach, hilf zum Hören, wie auch zum Reden, Herr. Zu himmlischer Vater, verherrliche du deinen Sohn in unserer Mitte und lass es uns erleben, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir hier nicht einfach nur irgendeiner Tradition folgen und irgendwelche Dinge tun, die wir gelernt haben, sondern dass wir eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, dass dieser Raum von deiner Gegenwart erfüllt werde. Ach, lass du es geschehen, unser himmlischer Vater, durch deinen Sohn und um deines Sohnes willen, ja in seinem Namen, bitte wir dich. Amen. Es ist gar nicht leicht für uns, wenn wir die Bibel lesen, mit ihr richtig umzugehen. In der vergangenen Woche habe ich nun gehört den Bericht von einer älteren Frau, die nun auch in der Bibel liest und schon seit vielen Jahren liest, aber die gar nicht so leicht sich damit tut, all die Geschichte zu verstehen und sie zu begreifen, für ihr eigenes Leben auch anzuwenden. Und vielleicht geht es ja euch genauso, vielleicht stoßt ihr auch im Alten Testament auf ganz viele Geschichten und Berichte, wo ihr sagt, was hat es doch bloß auch mit meinem eigenen Leben zu tun. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns vom Herrn und von seinem Geist leiden lassen, er uns helfen kann zu verstehen, dass es unser Buch ist und diese Worte unsere Worte für unser Leben sind. Und dass sie hineinrede in unsere Lebensumstände. Dass sie uns etwas zu sagen habe für jeden einzelnen Tag, für alle Augenblicke, wo wir eben auch zubringen, ob wir nun zu Hause sind, unterwegs sind, ob wir arbeiten oder Ruhe, was immer wir auch tun. Diese Worte, die der Mose hier dem Volk weitergibt, das ist ja wie ein Glaubensbekenntnis. Das haben wir nun auch festgehalten. Und in diesem Glaubensbekenntnis möchte er dieses Volk erreichen. Er hat sie über 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Viele von ihnen hat er dort sterben sehen. Aber nun ist eine neue Generation herangewachsen. Und diese neue Generation soll das Land erben und es einnehmen. Man könnte fast sagen, das ist ja fast noch eine gewaltigere Aufgabe, eine größere Herausforderung wie die Wüstenwanderung selbst. Die war ja schon durchaus auch schwierig und schon dort haben sie manche Feinde auch erlebt, die sie nun auch angegriffen haben. Aber nun treten sie in das Land hinein, was Gott ihnen versprochen hat. Und wo aber noch die ganzen anderen Völker drin leben, die sie nun auch vertreiben sollen. Wie wird es nur gehen? So standen sie. Familien, Väter, Mütter, Kinder, Onkel, Tante, Opas und Omas, Ältere wie Jüngere, sie standen da und ihre Frage und ihre Gedanken waren die gleichen, wie wir sie heute haben. Vielleicht mit einer anderen Lebensumgebung, aber sie haben genau die gleiche Frage gehabt und haben die gleiche Überlegungen gehabt, die gleiche Gedanken. Ein Gedanke, eine Überlegung, die nun auch immer fortwährend alle Menschen begleitet, ist, wie können wir nur leben, wie können wir nur wohnen, wie können wir nur hausen. Bis heute ist das ja für uns eine Frage. Junge Menschen, die fragen sich das in Bezug auf ihren weiteren Lebensweg. Und die schon älter geworden sind, die fragen es sich in Bezug auf jetzt, wie wird es die nächsten 5 oder 10 Jahre vorangehen? Was wird uns unsere Arbeit bringen? Was wird uns das Alter bringen? Wie werden wir im Alter leben, wohnen können? Das ist etwas, wo ganz arg viele bewegt in der vergangenen Woche. Das nur so ein kleines bisschen als Einleitung für unseren ersten Vers. In der vergangenen Woche hatten große Automobilhersteller erfahren müssen, wie schnell es gehen kann, wenn man nun einen falschen Schritt tut, etwas Falsches macht. Da geht es ja oder ging es um Betrug. Wie schnell es gehen kann, dass dann dadurch das ganze Unternehmen in eine Krise kommt. Der bisher dieses Unternehmen geführt hat, musste abtreten und andere noch mit ihm. Aber wisst ihr, dass nun ganz viele Angestellte, die keine Vorstandsposte und kein Vorstandsgehalt haben, sich diese Frage stellen, ist vielleicht auch mein Arbeitsplatz bedroht, wird jetzt eingespart? Wir konnten das ja nicht voraussehen, was da passiert. Und jetzt müssen Milliarden von Euro gezahlt werden, um diesen Schaden wieder gut zu machen. Werde ich unter Umständen nun wegrationalisiert? In den Hallen dort, in den Betrieben, wo die Fließbänder rollen, gibt es ja nicht nur Werksangestellte, sondern auch viele Leiharbeiter. Die Frage sich, wie werde ich in Zukunft wohnen können? Hier im 27. Vers steht in der wörtlichen Übersetzung, wenn man nun das wörtlich übersetzt, eine Wohnung ist dir der Gott der Urzeit. Das Wort, was hier mit Zuflucht übersetzt wird, meint im Grunde Wohnung. In der Elberfelder Bibel ist im Psalm 90, Vers 1 auch genau so einmal übersetzt worden. Das gleiche Wort, da heißt es, Herr, du bist unsere Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Herr, du bist unsere Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Jetzt stellt euch das vor. Da steht der Mose vor dem Volk und sagt ihnen, also ich führe euch jetzt in ein Land, oder eher gesagt, der Herr führt euch in dieses Land, denn er wusste, dass er ja gar nicht mehr das selber machen würde, sondern Josua würde es für ihn tun unter der Leitung und Führung Gottes. Also ihr werdet jetzt in ein Land geführt und das ist ein gesegnetes Land. Aber bei dem, was ihr jetzt erlebt, dürft ihr eines gar nicht vergessen. Eure Wohnung, eure Zuflucht ist nicht auf dieser Erde, in diesem Land. Eine Zuflucht ist dir der Gott der Urzeit, oder eine Wohnung ist dir der Gott der Urzeit. Ich stell mir das so vor, wie jetzt so jüngere und ältere Menschen dastehen und das hören und sich jetzt überlege, was meint der alte Mann da bloß? Die haben sich ja alle schon häuslich eingerichtet, im Gedanken wohlgemerkt. Natürlich noch nicht in der Praxis, aber in der Gedanken ist das ja alles schon gelaufen. Ja, wie wird das wohl aussehen, mein Besitz, mein Land, mein Haus und mein Feld, und wie werde ich es bearbeiten können und was wird da alles auch dabei herauskommen? Wird es uns gut gehen? Werden wir unsere Kinder ernähren können? Werden wir es gut haben? Das sind doch ganz normale und natürliche Gedanken. Gedanken, die wir auch haben und die müssen wir ja auch in gewisser Weise haben, sonst können wir nicht leben. Das ist klar. Es ist nur problematisch, wenn das die einzigen Gedanken sind. Und wenn es die Gedanken sind, die uns am allermeisten umtreiben. Das ist es, was der Mose hier auch den Menschen mitgeben möchte, ihnen zu sagen, eure Wohnung ist bei Gott. Eure Zuflucht ist bei dem Gott, der ewig ist, der Gott, der vorher schon war. Jetzt stelle ich mir wieder vor, diese Mitarbeiter in diesem Automobilkonzern, und sie sagen sich jetzt, ja, das hat doch niemand vorher wissen können, dass die da oben so ein Ding drehen. Niemand hat es vorher wissen können. Und jetzt zittere ich und überlege mir, wie wird das jetzt bloß werden? Was ist denn mit mir jetzt? Was passiert denn mit mir? Vielleicht ist unter den Mitarbeitern ja auch einer oder mehrere, die genau diesen Schritt gelernt haben, von dem der Mose hier redet. Die jetzt sagen, meine Wohnung ist bei dem Gott, der vorher schon da war, der das alles gesehen hat. Deswegen muss ich jetzt nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn hin und her rennen und Angst haben, was wird jetzt bloß passieren, was wird jetzt wohl nur geschehe, wird jetzt alles zusammenbrechen, werde ich jetzt morgen keinen Arbeitsplatz mehr haben, sondern ich darf wissen, dass er das schon vorher nicht nur gesehen hat, sondern in seiner Souveränität in seiner Regierung so auch angeleitet hat, zugelassen hat, wie immer ihr es jetzt auch persönlich ausdrücken wollt. Aber da steht einer, der über all dem, was hier auf dieser Erde geschieht, wacht und es anleitet. Das ist der Gott, von dem hier die Rede ist. Und wenn ich da in der Schaltzentrale, in der Regierungszentrale meine Wohnung habe, bin ich persönlich geborgen. Dann habe ich eine Zuflucht. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Mitarbeitern im gleichen Automobilkonzern. Der eine rödelt, dreht und überlegt sich nur noch, wie geht's und was wird morgen passieren, was kommt morgen für Entscheidungen, was wird morgen dieser und jener Leitungsrat wieder planen. Und er kommt gar nicht zur Ruhe. Seine Wohnung ist nur in dieser Welt und wird von den Winden dieser Welt hin und her geschüttelt. Er hat sein Haus auf Sand gebaut. Und nun, wenn die Winde kommen, merkt er, da ist ja gar kein Halt da. Nichts mehr, was ihn hält. Vorher die großen Worte des großen Vorsitzenden, was er alles vorhatte. Aber jetzt ist er weg. Der Halt ist weg. Alles ist weg. Alles bricht zusammen. Und der andere sagt, meine Wohnung ist bei dem Gott der Urzeit. Da habe ich mich eingerichtet. Und wenn ich auf ihn schaue, jetzt in diesem Augenblick auf ihn schaue, da hat sich gar nichts verändert. Es ist genauso stabil, alles. Mein Leben hat sich nicht verändert in seiner Stabilität, in seiner Festigkeit, in seiner Grundlage, in seiner Sicherheit. Auch wenn sich außen um mich herum in meinem ganzen Leben immer wieder die Dinge verändern und ich komme von der Höhe in die Tiefe und werde wieder auf Höhe geführt und wieder in Tiefe geführt. Es ändert sich dauernd um mich herum in meinem ganzen Leben. Vom Anfang bis zum Ende dieses Lebens auf dieser Erde sind so viele Wechsel vorhanden. Und aus diesem Grund sagt der Mose dem Volk, du musst lernen, deine Wohnung bei mir zu haben. Wenn du dies nicht lernst, wirst du immer abhängig sein von den Gegebenheiten, die du siehst, die vor deinen Augen sind. Und du wirst immer nur reagieren auf diese Gegebenheiten. Du wirst immer nur ängstlich sein oder zuversichtlich, weil es entweder vielleicht schlecht ist oder mal ein bisschen besser ausschaut. Und davon wirst du bewegt und berührt und geschüttelt und durcheinander gebracht und du findest keine Ruhe und keinen Frieden. Und ich möchte nicht, dass es dir so ergeht. Das waren die Wünsche, das war das Anliegen von dem Mose, was er hatte in Bezug auf dieses Volk, was er 40 Jahre lang geleitet hatte. Ich möchte euch diese Frage stellen. Inwieweit ist es dir bewusst, dass deine Wohnung und deine Heimat nicht das sein kann, was du siehst, so sehr es auch für den Augenblick eine Heimstätte ist, so sehr es auch für den Augenblick sicher mit Liebe eingerichtet wird und versorgt und gepflegt wird. Aber inwieweit bist du in der Lage, inwieweit ist es dir klar, dass deine Wohnung bei dem Herrn ist? Jetzt schon. Jetzt in diesem Augenblick alle, die durch Gottes Geist wiedergeboren sind, neue Menschen sind, die Kinder Gottes sind, sind Himmelsbürger. Ihr Bürgertum ist im Himmel. Das heißt, sie sind jetzt nicht mehr, jetzt sind wir hier in Neustein, da sagt man, ich bin ein Neusteiner. Oder wenn man von woanders herkommt, ne, dann sagt man von mir aus, ich bin ein Stuttgarter, ein Münchner. Als Kind Gottes sind wir Himmelsbürger, ist da unsere Wohnung. Und wenn das jemand lernt, diese Wohnung jetzt schon im Glaube und im Geiste einzunehmen, dann ist er, so mache ich es ganz oft gerne, wie jemand, der gerade auch dann, wenn es stürmt und wenn es ganz arg unruhig ist im Leben, seine Zuflucht nimmt unter den Gnadenthron, in den Gnadenthron hinein. Ich habe Fantasie und stelle mir das dann immer wieder so vor, da ist ein Gnadenthron. Und oben auf diesem Gnadenthron sitzt der lebendige Gott. Und unter oder bei diesem Gnadenthron ist ein Raum. Da begebe ich mich nun hinein. Nun bin ich umgeben von dem lebendigen, dreieinigen Gott. Um mich herum ist nur seine Gnade, seine Weisheit, seine Macht, seine Stärke, seine Regierung. Alles geht von hier aus. Und alles, was von hier aus geht, wird in dieser Erde, auf dieser Erde durchgeführt. Hier bin ich geborgen. Hier habe ich Friede. Hier bin ich geschützt. Da kann ja niemand an diesen Gnadenthron überhaupt herankommen. Niemand hat das Recht, ihn umzustoßen, hat die Fähigkeit und die Kraft, hier etwas zu verändern. Hier ist Geborgenheit. Hier ist Beständigkeit. Hier ist absoluter Friede. Hier ist absolute Reinheit und Heiligkeit. Hier ist Freude. Hier berge ich mich. In diesen Raum begebe ich mich immer wieder neu. Ihn suche ich auf. Und wenn ich jetzt meine Augen aufmache, sehe ich nur Reinheit und Heiligkeit, Wahrheit und Weisheit, Kraft, mich zu tragen. Ein König sehe ich, der alles auf dieser Erde regiert und alles auf dieser Erde anleitet. Ihn habe ich vor Augen. So kann man leben. Nur so kann man leben. Das ist der einzige Weg zu leben. Warum mache es nicht viel mehr? Warum tu nicht viel mehr diesen Weg gehen? Ist es so erstrebenswert, sich von jedem Windzug dieser Welt erschüttern zu lassen? Ist es so schön, so richtig im Herzen zu zittern und Angst zu haben, sich Sorge zu machen? Das ist nicht schön. Das macht uns ja kaputt. Es macht uns nervlich kaputt, das macht uns körperlich kaputt, das macht uns persönlich zu Menschen, die ganz unstet sind. Und Mose sieht genau das auf sie zukommen. Ihr steht jetzt vor viele gewaltige Kämpfe. Ihr habt, das wusste er jetzt noch nicht, aber wenn man es im Buch Josua dann liest, dann kriegt man es ja erklärt. Sie haben zwei große Feldzüge vor sich, einmal im Süden, dann im Norden, wo sie viele unterschiedliche Völker, Stämme bekämpfen und mit ihnen Krieg führen. Und in diesen Kriegen haben sie leiden müssen auch. Sie haben Niederlage erlebt, nicht nur Siege. Und er sagt, ich möchte euch das mitgeben. Eure Zuflucht ist nichts, was hier auf dieser Erde ist. Meine Zuflucht ist nichts, was hier auf der Erde ist. So sehr wir es von unserem persönlichen, menschlichen Streben genau so uns wünschen, dass wir in irgendetwas, was hier auf dieser Erde ist, unsere Zuflucht finde. Aus diesem Grund richten wir es ja auch uns sehr schön hier ein und das ist in gewisser Weise auch normal. Aber nichts, was auf dieser Erde ist, ist wirklich unsere Zuflucht. Morgen und die kommenden Tage darauf, wenn wir eben durch diese ganze Kämpfe dann auch persönlich, wir heute im Jahre 2015 angestrengt werden, müssen wir und sollen wir uns daran erinnern, da ist meine Zuflucht. Bei dem Gott der Urzeit, bei diesem alten Gott, der alles voraussieht, der hineinschaut in das, was auch gewesen war und auch um das weiß, was gewesen war und der jetzt sieht, im Augenblick alles genau sieht, wie es ist. Dieser Gott ist unsere Zuflucht. Unter mir sind, was sind für Umstände unter dir oder bei dir? Wenn ich jetzt bloß wieder meine weltliche Auge aufmache, wenn ich nur von dem her schaue, was nun mein Körper mir vermittelt. Diese Augen, die in meinem Kopf drin sind, mir zeigen, dann kann ich allerlei jetzt vielleicht auch einfügen. Unter mir, was ist unter mir? Manche würde sagen, unter mir ist ein Boden, der schwankend ist. Unter mir, da ist gar nichts. Unter mir ist die Leere. Unter mir ist ein gähnender schwarzer Abgrund und ich habe den Eindruck, dass ich dauernd in diesen Abgrund hineinfalle. Unter mir ist Unsicherheit. Unter mir, da ist Angst. Unter mir, das sind so viele Fragen, das sind so viele Anliegen, die ich jetzt noch nicht wirklich auch bewältigen konnte oder Antwort darauf bekommen habe. Aber jetzt der, der im Glaube schaut, der, der nun durch den Herrn Jesus und sein Wort geleitet wird und durch den Heiligen Geist geführt wird, sagt, unter mir sind ewige Arme. Das kann aber nicht jeder sagen, wisst ihr? Ganz viele, die sagen eben gerade das andere, unter mir, da schwankt es, diese Welt bricht zusammen, alles wird aufgelöst, die ganze Werte, sie gehe dahin und alles ist im Zerbruch, alles verfällt, es kommt der große Abfall, unter mir ist gar nichts mehr. Und damals war es ja nicht anders. Deswegen sagt der Mose diesen Menschen, unter euch sind ewige Arme. Unter euch sind ewige Arme. Wenn ich das vor mir habe, dann sollte ich mir eine gewisse Zeit nehmen, diese ewige Arme auch mir zu betrachten und sie anzusehen. Wenn eine Mutter ihrem Kind die Arme entgegenstreckt, dann sind es immer Arme der Liebe, der Fürsorge. Und diese Arme reden eigentlich in einem Sinn, in einem Ton. Ich möchte dich auffangen. Ich möchte dich tragen. Ich möchte dir meine Geborgenheit geben. Und wenn das Kind an diesen Armen vorbeirennt und sie nicht wahrnimmt, ist jede Mutter traurig darüber und sagt, warum kommt mein Kind nicht in meine Arme? Warum lässt es sich nicht in meine Arme fallen? Warum missachtet mein Kind meine Fürsorge, meine Liebe? Denkt ihr, dass der ewige Gott, Vater, der Sohn, der Heilige Geist, wenn er seine ewige Arme ausstreckt und wir sie nicht wirklich wahrnehmen, dass er sagt, jetzt freue ich mich, sondern er ist traurig und sagt, nun strecke ich meine Arme aus Nun habe ich meinen Sohn gesandt, nun habe ich meinen Geist gesandt, nun habe ich mein Wort ihnen gegeben. Und diese ausgestreckte Arme, sie sind in ihrem eigenen Leben da, sie sind vorhanden, aber sie sehen sie nicht. Unter dir sind ewige Arme. Wann haben wir zuletzt dem Herrn dafür gedankt, dass wir in Sicherheit und Geborgenheit sein können? Dass es uns nicht an irgendetwas fehlt, weil er unsere Wohnung ist, weil seine Arme uns tragen. Wenn irgendjemand in dieser Welt anderen genau das vermitteln soll, dass es einen Fels gibt, ein Fels des Heils, in dem man geborgen sein kann, dann sind es wir, die Kinder Gottes, die in diesem Heil wohnen und ruhen. Wir haben diesen Auftrag. Wir sind das Licht der Welt und sollen auf diese Geborgenheit und Sicherheit durch den Herrn Jesus Christus auch hinweisen. Aber dazu müssen wir auch selbst sie wirklich erfahren und erleben. Wir müssen persönlich darin leben, jetzt in dieser Zeit, jetzt wo alle miteinander sich Sorge und Gedanken machen, wo auch alle beginnen Angst zu haben und zu zittern, dass wir sagen, uns geht es gut. Unsere Wohnung ist der Gott, der ewig ist. Meine Zuflucht ist bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unter mir sind ewige Arme. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Das ist unsere Geborgenheit, unsere Sicherheit. Wir sind wirklich sicher und geborgen. Das ist unser Zeugnis, unser ganz persönliches Zeugnis. Und dann heißt es eben als Folge von diesem Zeugnis, und so kann Israel sicher wohnen, Vers 28. Ich weiß ganz genau, dass einige, vielleicht sogar ganz viele, die hier sitzen, genau dies im Augenblick vielleicht nicht nur in Frage stellen, sondern einen ganz anderen Eindruck haben. Aber das ist nun göttliche Mathematik. Er sagt, wenn ich deine Wohnung bin, wenn unter mir meine Arme sind, kannst du sicher wohnen. Dann gibt es gar keinen Grund, nicht sicher zu sein oder auch so zu empfinden. Meine Wohnung ist sicher. Aber wenn ich eben nur sehe, was irdisch und zeitlich und weltlich ist, dann ist das ja gar nicht möglich. Dann kann ich immer sagen, ja, meine Wohnung, die ist ja gar nicht sicher. Denn jetzt muss da was repariert werden. Und da fängt es wieder an zu bröckeln an der Wände oder neu tapeziert muss werden oder was auch immer. Im Garten muss etwas gerichtet werden und gemacht werden. Was ist da sicher? Es verändert sich dauernd. Da gibt es gar nichts, was wirklich so gleichbleibend ist. Und die Bibel gibt uns hier gar keine Hoffnung im Hinblick darauf, dass unsere Wohnungen für immer und ewig auch bleiben werden, sondern sie sagt ganz frank und frei, Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber eine Wohnung bleibt. Und die ist sicher. Und das ist die Wohnung, die ich einnehme bei dem Herrn Jesus Christus. Diese Wohnung bleibt. Sie ist sicher, sie ist geborgen. So kann ich sicher wohnen. Und so bin ich völlig unabhängig. Es darf ein Kind Gottes sein, wenn es auch etwas ist, was wir dauernd zu lernen haben. Aber so bin ich völlig unabhängig von den Gegebenheiten, die auch in meinem Leben sich ereignen. Mir ist das immer wieder so ein ganz arg großes Zeugnis, wie Menschen, die sich dem Herrn Jesus hingeben und ihm dienen, mit ihrem Wohnen umgehen. Menschen, die ihre Heimat verlassen und irgendwo in ein Land ziehen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Die von Ort zu Ort ziehen. Die in Baumhäusern leben, die irgendwo auf dem Meer, auf dem Fluss leben, die in ganz einfache, bescheidene Hütte leben. Für sie ist ihre Wohnung nicht in irgendeiner Weise so bedeutsam. Es ist nicht irgendetwas, wo sie sich dauernd darauf konzentrieren, weil sie darum wissen, dass ihr eigentlicher Dienst, ihre eigentliche Berufung darin liegt, für diesen Herrn, der sie ja am Kreuz erkauft hat, zu leben und nun auch ihm zu dienen. Auch sie müssen essen und trinken, brauchen Bedeckung, brauchen Kleidung, brauchen Schutz vor Regen und Wind und Kälte, das ist gar keine Frage. Aber sie kümmern sich gar nicht so sehr um ihre Wohnung. Sie wechseln sie vielleicht sogar öfters. Sie sind ein Zeugnis für mich. Sie wohnen in ihren Herzen schon in ihrer himmlischen Hütten, in der Heimat. Und können von daher auch so viel auf sich nehmen, was ihre irdischen Wohnungen betrifft. Unter mir sind ewige Arme. Ich möchte eine Sache noch mit uns hier angehen. Und diese Sache steht in Vers 27, im zweiten Teil von diesem 27. Vers. Der Mose sagt, ihr müsst lernen, beim Herrn zu wohnen. Er ist eure Zuflucht, unter dir sind ewige Arme. Aber er sagt auch, er hat den Feind vor dir hergejagt und zu dir gesagt, vertilge. Man könnte jetzt auch sagen, er hat den Feind vertrieben. Wir werden dann später genau über dies informiert. Im Josua Kapitel 24 heißt es dann, als das Land ziemlich eingenommen war, Josua 24, Vers 18, steht folgendes: Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben. Da ist dann Wirklichkeit geworden. Nun, ich gebe es ja zu, wir haben jetzt nicht gerade so vor uns diese große Aufgabe. Jetzt bin ich in Neuestein und muss in der nächsten Woche Ernstbach einnehmen. Oder Künzelsau oder Schwäbisch Hall und diese Feinde dort vertreibe und mich dann dort ansiedle. Das ist ja jetzt nicht unsere persönliche Aufgabe, das ist ganz klar. Aber Feinde haben wir trotzdem genügend. Zuallererst einmal die Sünde, die in unserem eigenen Leib noch wohnt. Spürt ihr diese Sünde und ihre Neigung euch immer von dem abzuhalten, was wirklich gut ist und richtig ist? Spürt ihr die Kraft dieser Sünde, die euch daran hindern will, den Herrn Jesus Christus zu genießen und sich an ihm zu erfreuen und an der Gemeinschaft mit seinen Kindern und die Gemeinschaft mit den Kindern weltweit? Spürt ihr die Kraft der Sünde, wenn ihr daran geht, dass ihr betet, dass ihr Fürbitte tut, dass ihr Gott lobt, was unser hauptsächlicher Lebensgründe ihn zu Ehre? Spürt man nicht da ganz besonders die Kraft der Sünde? Habt ihr in der vergangenen Woche ganz arg oft genau dies getan, dass ihr euch darauf besonnen habt, was ihr in der Bibel gelesen habt über Gott und seine Ehre und seine Kraft und sein Segen und seine Liebe und seine Geduld und seine Macht und Stärke und alles, was da beschrieben ist, und zu sagen, jetzt möchte ich genau dies Ehre, Lobe und Preise in meinem Gebet, in meinem Leben. Was hindert uns daran, dies zu tun? Wenn wir vor dem Thron Gottes stehen und sagen, Herr, ich habe keine Zeit gehabt. Wilhelm Busch hat so ein schönes Traktat einmal da auch verfertigt. Ich habe keine Zeit. Was wird der Herr zu uns sagen? Es ist die Macht der Sünde, die uns daran hindert, zu tun, was richtig ist und was gut wäre. Die Feinde sind da. Manchmal sind es von außen her dann auch Umstände, Menschen, Mächte, die uns in der sichtbaren, unsichtbaren Welt entgegenstehen. Gewaltige Feinde, mächtige Feinde. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagte Paulus im Epheserbrief. Feinde haben wir viele. Und manch einer kämpft mit seinem eigenen Herzen, mit seiner eigenen Seele und kommt gar nicht zurecht und sagt, wie kann ich denn siegen? Und jetzt sagt der Mose dem Volk, wo Leute waren, denen es genau so erging, ihnen alle erging es so. Sie haben alle diese Feinde vor Augen. Er hat den Feind vor dir hergejagt und zu dir gesagt, vertilge, er hat den Feind vertrieben. Das ist eine Wahrheit. Am Kreuz auf Golgatha hat der Herr Jesus Christus diese ganze Mächte zur Schau gestellt. Triumph über sie gehalten. Der Feind ist besiegt. Er hat den Feind vertrieben. Ich weiß schon, dass wir von unserer Seite aus immer wieder sagen, aber er ist doch noch da, er lebt doch noch. Die Sünde ist schon noch da in meinem Leben, in dieser Welt. Ich sehe es doch, ich merke es doch, ich spüre es doch in mir. Ich kann es doch wirklich fühlen, ich kann es greifen, ich kann diese Finsternis, die kann ich so richtig feststellen. Ja, das ist so. Wir erfahren es so. Aber wenn wir von dem her leben, was wir sehen, und nicht vom Glaube her leben, dann haben wir es schwer. Stellt euch vor, der Mose sagt zu diesem Volk, zu diesen Millionen von Menschen, er hat den Feind vor euch her vertrieben. Das ist natürlich auch im Hinblick auf das, was Gott schon in der Vergangenheit getan hat, gemeint, aber auch im Hinblick auf das, was in der Zukunft vor ihnen liegen würde. Er hat den Feind vertrieben. Und jetzt ist der Einzelne, der hier steht, immer wieder neu, wenn er nun vor der nächsten Aufgabe stand und das nächste Werk zu vollbringen war, aufgefordert gewesen, diesen Satz für sich neu zu sagen, er hat den Feind vertrieben. Da war jetzt der Kampf im Norden wie im Süden, die viele Könige, wie sie dann auch beschrieben werden im Buch Josua, wie sie dann auch eben eingenommen wurden, diese Städte und die Könige selber. Und jedes Mal vorher musste der Einzelne für sich das auch dann sagen. Er hat den Feind vertrieben. Und der Herr hat von seiner Seite aus in seiner Gnade genau dies getan. Vertraust du der Gnade des Herrn Jesus Christus? Vertraust du seiner Stärke und seiner Macht, wie es im Römerbrief im 5. Kapitel beschrieben ist, dass die Kraft seiner Gnade größer und gewaltiger ist als die Macht der Sünde? Dort wird es im zweiten Teil von diesem 5. Kapitel beschrieben. Dort wird es erklärt. Er hat den Feind vertrieben. Dort ist die Lösung ja für mich aufgezeichnet, für alle Fragen, für alle Situationen, für alle Lebensumstände. Egal, was dich plagt, egal, was dir Not macht, egal, was dich angreift. Manchmal sind es in unserem Leben all diese Dinge, die wir erlebt haben, all diese Laster, diese Nöte, diese schreckliche, entsetzliche Augenblicke, die sich in unser Herz hineingraben, in unsere Seele hineinfressen und die dort wie ein Feind lauter Verletzungen anrichten und es uns nicht mehr ermögliche, ein normales Leben zu führen. Kann da wirklich der Herr auch von seiner Seite aus etwas bewirken? Ist er in der Lage, uns noch einmal kindlich werden zu lassen, wie ein Kind? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt der Herr, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Der Herr, der das gesagt hat, ist er in der Lage, uns auch ganz kindlich neu werden zu lassen, unsere Herzen zu heilen, zu reinigen, unsere Seele. Wie er es macht, in was für Zeit er sich nimmt und wie lange er dafür braucht, müssen wir ihm überlassen. Aber er will es tun, er hat es zugesagt. Der Sieg ist sein. Er hat den Feind vertrieben und zu dir gesagt, vertilge. Hier ist beides beschrieben. Hier ist das Werk des Herrn beschrieben in seiner Gnade und Souveränität und unsere Verantwortung, genau dies im Glauben in Anspruch zu nehmen und zu sagen, jetzt vertilge ich. Denn der Feind wurde von Israel wirklich persönlich angegriffen, persönlich überwunden. Das lesen wir im Buch Josua. Die Bibel sagt uns einmal so schön im 1. Korintherbrief Kapitel 1, dass er, der Herr Jesus Christus, uns zur Heiligung gemacht wurde. Damit schließe ich im Grunde diese Predigt ab. Das Geheimnis meiner Veränderung, das Geheimnis meines Sieges über die Sünde, über meine ganze Nöte, Kämpfe, alles, was mich umtreibt, das Geheimnis besteht in dem Werk des Herrn Jesus Christus, was er für mich vollbracht hat. Und was vollendet ist. Deswegen kann die Bibel auch in einer Art und Weise von unserer Verherrlichung sprechen, dass wir den Eindruck bekommen, das hört sich so an, als wäre das schon geschehen. Ja, das ist so sicher. Das ist so schon alles dazu vollbracht, was dazu nötig ist, dass es so ausgedrückt werden kann. Was ist dein Blick, wenn du jetzt vor dem Herrn Jesus stehst und er heute dir diese Ansprache hält? Wenn du jetzt deine Kämpfe siehst, dein Leben, deine Umstände, die Feinde, die, mit denen du zu ringen hast? Ist es dann nicht ein Wort, was genau in dein Leben und in mein Leben hineinpasst? Ist es nicht ein Wort, was ganz praktisch ist? Ist es nicht eine Zusage, wo ich persönlich dann sagen kann, Herr, du gibst mir Hoffnung. Du sagst, ich habe den Feind vor dir her vertrieben. Im Neuen Testament, neulich habe ich das mal gelesen, steht, seid fröhlich in der Hoffnung. oder in Hoffnung. Das alles ist nur zu begreifen, von daher, Römer 12 ist dieser Vers, dass Jesus Christus derjenige ist, der der Inbegriff meiner Hoffnung darstellt. Sei fröhlich in der Hoffnung. Wenn es anders wäre, könnte man diesem Satz nicht einfach so sagen. Dann würde ganz viele aufstehen und schreien: Wie kann ich fröhlich sein in meinen Lebensumständen? Aber hier steht ja auch nicht, sei fröhlich in deinen Lebensumständen, sondern sei fröhlich in der Hoffnung, sei fröhlich in mir. Das ist es. Wir sind dann die Erste, die dieses Leben führen. Wir sind dann die Erste, die diese Schmerzen erdulden. Wir sind dann die Erste, die diese Feinde haben. Der, der diesen Brief geschrieben hat, der Paulus, hatte viel mehr Feinde als wir. Größere Qualen zu durchstehen, als wir sie bisher durchstanden haben. Und er sagt es, seid fröhlich in Hoffnung. Also dürfen wir es sein, wir dürfen diese Freude über den Sieg unseres Feindes persönlich in unserem Leben haben. Er hat meinen Feind vertrieben. Und so darf ich auch vorangehen in diese neue Woche und darf nun eben auch Zuversicht haben und Hoffnung haben. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, du bist uns zur Wohnung geworden. Im Neuen Testament sagt der Johannes, dass du gezeltet hast mitten unter uns, dein Zelt aufgeschlagen hast. Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ach Herr, und nun dürfen wir in dein Zelt flüchten. Und dort ist es ruhig. Dort gibt es keine Erdbeben. Dort ist Sicherheit und Geborgenheit. Festigkeit, Herrlichkeit. Da ist Freude und Friede. Was für eine herrliche Stätte hast du für uns bereitet, Herr Jesus. Und deine ewige Arme streckst du aus, sie sind unter uns. Wir wollen dir dafür danken, Herr. Vergib uns, dass wir sie so oft nicht sehen und nicht wahrnehmen und uns nicht in deine Arme fallen lassen, sondern dauernd glauben, wir müssen selbst uns halten und selbst für unsere Sicherheit sorgen und selbst alles in die Hände nehmen und selbst alles bedenken. Herr, du sorgst dich um uns. Du kümmerst dich um uns. Und du, Herr, hast schon längst alle Feinde gesehen, die in unserem Leben sind. Du siehst die Macht der Sünde, wie sie uns noch so sehr zu schaffen macht. Du siehst all diese ganzen Umstände, wo Feinde um uns herum sind, Mächte in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Oh, wir danken dir, Herr, dass du dort am Kreuz auf Golgatha alles vollbracht hast. Unser Heil ist keines, was wir in Frage stellen müssen. Dort ist alles vollbracht worden. Die Schuld ist bezahlt worden. Das Gesetz ist erfüllt worden. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, als unser Verstand, darf nun in unserem eigenen Herzen wohnen. Ach, lass es so sein in der kommenden Woche. Und hilf uns, Herr, wenn wir Menschen begegnen, ob es nun irgendwelche Nachbarn sind oder vielleicht sogar in der Zukunft Flüchtlinge, dass wir ihnen etwas von deinem Friede und deiner Geborgenheit in dir erklären und sagen können. Ja, steh uns dazu bei. Amen.